Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch, bei Ihnen sein kann. Zuletzt, glaube ich, ist schon wieder 2 Jahre her. Die Zeit vergeht dann immer. Soll ich nochmal meinen Namen sagen? Julius Steinberg. Ich komme aus Eversbach und unterrichte an der Theologischen Hochschule Eversbach das Alte Testament. Genau, so viel in aller Kürze. Ich bin heute auch mit Technik da. Gucken, dass hier die Batterie hält. Genau, sonst mache ich einfach früher Schluss. Ist auch nicht so schlimm. Ich bete mit uns am Anfang. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir heute Morgen hier haben können unter deinem Wort und in deiner Gegenwart. Ich bitte dich, dass du die uns segnest, dass du das Reden und das Hören segnest, dass du das wegnimmst, was uns abhält und dass du selbst sprichst, Herr, durch dein Wort zu uns. Amen. In unserem Leben kommen wir immer wieder mal an Stellen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Kleinere Entscheidungen, größere Entscheidungen, es kann unterschiedlich sein. Und das ist nicht immer einfach. Wir fragen dann gern auch mal andere um Rat. Und wir möchten aber auch gerne wissen, was Gott eigentlich dazu denkt. Besonders bei den größeren Entscheidungen ist es ja auch eine Sache, die wir dann ins Gebet bringen. Fragen Gott um Rat. Ich habe das als Dozent in Eversbach, erlebe ich das, wenn neue Studierende kommen, um sich vorzustellen. Dann gibt es ja immer ein Gespräch am Anfang. Da geht es um die Eignung fürs Studium, so ob alles mit den Zeugnissen okay ist und so. Aber es geht natürlich auch um Berufung. Und da erzählen uns dann die jungen Leute, wie der Weg sie geführt hat nach Eversbach. Und da kommt auch Führung Gottes natürlich vor, ist da ein wichtiger Teil davon. Und das ist ganz unterschiedlich, wie Gott führt. Ja, aber es gibt viele schöne, besondere Geschichten dann da auch zu hören. So ganz eindeutig ist es nicht immer mit der Führung Gottes, sondern es bleiben manchmal auch Fragen offen. Manchmal Geschichten, die andere erzählen, überzeugen einen selber nicht so. Das kann auch durchaus mal passieren. Und manches Mal, das erleben wir ja vielleicht auch selber, ist es so, dass es vielleicht keinen klaren Fingerzeig gibt, obwohl wir den jetzt wirklich mal gut gebrauchen könnten, bleibt es irgendwie offen. Was dann, wenn wir uns nicht sicher sind? Sollen wir einfach selber entscheiden, sollen wir warten, lieber gar nichts tun, bis Gott ein Zeichen gibt? Oder eine andere Form ist, wir bitten Gott um Weisheit und gehen dann selber mutig voran. Wenn wir ins Alte Testament schauen, da gibt es eine ganze Menge von Geschichten, die von Führung Gottes handeln. Und wenn man die miteinander vergleicht, stellt man fest, auch die sind ganz unterschiedlich. Da gibt es die Leute, die mutig vorangehen, selbst Entscheidungen treffen, dann durchaus im Gebet begleitet. Es gibt Leute, die warten, es gibt die, die ein Vlies auslegen und so weiter. Eine Geschichte möchte ich euch und Ihnen heute Morgen vorstellen, nämlich die Geschichte der Ruth. Das ist ein kleines Buch im Alten Testament, das aber erstaunlich tiefsinnig ist und erstaunlich viel über Gott und seinen Weg mit den Menschen auch aussagt. Die Geschichte der Ruth zeigt uns, was passiert, wenn Menschen mutig sind, wenn Menschen für Gott die Initiative ergreifen. Diese Geschichte, manchen von euch ist sie sicherlich bekannt, beginnt dramatisch und auch mit einer Reihe von falschen Entscheidungen anscheinend. Es beginnt mit einer Hungersnot im Land Israel. Und das ist gleich schon etwas seltsam, das macht stutzig, sollte Israel nicht ein Land sein, in dem Milch und Honig fließen und jetzt das, es gibt nicht genug zu essen. Das ist nicht einfach nur ein Zufall. Die Ruth lebte in einer Zeit, die in der Bibel die Richterzeit genannt wird. Das wird am Anfang des Buches Ruth auch gesagt. Und diese Zeit der Richter war eine Zeit, in der es ziemlich drunter und drüber ging im Land Israel. Da gab es noch keine starke Politik. Irgendwie gab es keinen König, keine Regierung. Jeder machte, was er so für richtig hielt. Und vieles Schlimme ist auch in dieser Zeit passiert. Manches ist auch im Richterbuch in der Bibel beschrieben. Und in diesem Kontext ist das, dass Schuld dann auf dem Land liegt, dass Gott seinen Segen entzogen hat und dass deswegen auch dann Hungersnot aufgetreten ist. Was müsste man da tun? Eigentlich sich an Gott wenden und ihn um Erbarmen bitten. Aber ein Mensch namens Elimelech macht genau das Gegenteil davon. Er geht aus dem Land weg. Zusammen mit seiner Frau Noomi und seinen zwei Söhnen zieht er aus Israel weg, geht in ein fremdes Land, das Land Moab. Und das Land Moab, ich habe hier mal den Namen, weil es so viele verschiedene Namen sind, auf der Folie. Das Land Moab ist ein Land, was auch Israel grundsätzlich feindlich war und was auch in der Bibel schlecht wegkommt. Und also auch ein Land, das Gott feindlich war. Und in diesem Land lebt der Elimelech und Gott ließ es zu, dass er stirbt. Er ließ es auch zu, dass die Ehen der beiden Söhne kinderlos blieben, 10 Jahre lang. Das ist damals ein großes Drama gewesen, wenn keine Kinder kamen. Und er ließ es auch zu, dass schließlich auch die beiden Söhne des Elimelech gestorben sind. Zurück blieb eine traurige Noomi mit 2 moabitischen Schwiegertöchtern. Noomi macht sich dann wieder auf den Weg nach Hause, nach Israel. Sie ist sehr bitter über alles, was passiert ist. Nennt mich Mara, die Bittere, sagt sie zu den Einwohnern des Dorfes, die sie da zu Hause begrüßen. Denn der Allmächtige hat mir bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Noomi ist bitter enttäuscht. Ihr Leben ein völliger Fehlschlag, so scheint es. Keine Perspektive mehr. Und wie konnte Gott das so kommen lassen? Voll ausgezogen und leer zurückgekehrt. Ein Wort, über das ich nachdenken musste. Eine Erfahrung, die vielleicht auch uns nicht erspart bleibt oder geblieben ist. Vielleicht eine Ausbildung angefangen und dann abgebrochen, weil es keinen Zweck mehr hatte, weil die Hindernisse zu groß geworden sind. Vielleicht eine neue Arbeitsstelle mal angefangen und dann erst mit ganz viel Mut und Freude und Hoffnung und dann kommen die Schwierigkeiten und irgendwann scheitert das Ganze. Mit Freude in eine Beziehung gestartet, die dann auch irgendwann scheitert. Und auch voll Überzeugung in die Mission aufgebrochen, mit großen Plänen und Zielen für die Welt und dann enttäuscht und mutig zurückgekommen. Ich wohne in Eversbach, oben auf dem Berg, ziemlich nah, wo das Grunberg-Forum auch ist. Und nebenan im Haus ist ein Haus, wo Missionare immer kommen und gehen, von der Allianzmission, die da für ein paar Wochen dann zum Beispiel bleiben. Und da hört man auch ganz unterschiedliche Geschichten, auch viele schöne, das will ich auch sagen, viele gute. Aber es gibt auch die Geschichten, wo es eben nicht aufgeht, wo es vor Ort im Land so viele Konflikte gab, dass man zurückkommt und sagt, wir können da nicht weitermachen, das funktioniert so nicht, das ist gescheitert, das Projekt. Voll ausgezogen, leer zurückgekehrt. Noomi hat bestimmt gehofft, dass Gott jetzt eingreift, dass Gott irgendwas anders macht. Und wenn man in die Mission geht, dann sagt man, ich tue doch was für dich, Herr, warum lässt du das dann so vor die Wand fahren? Warum kannst du das nicht so machen, dass das besser funktioniert? Es ist ein Ringen. Hier in dieser Geschichte von Ruth steht nichts davon, dass Gott eingegriffen hat. So spricht der Herr. Das ist ein Satz, der im Alten Testament ganz viel vorkommt, aber nicht im Buch Ruth. Zur armen Noomi spricht Gott nicht, sondern es sind bei der Noomi Menschen, die die Initiative ergreifen und durch die sich Noomis Bitterkeit dann nach und nach in neue Hoffnung und neues Glück verwandelt. Also das ist die erste Überschrift heute Morgen, wie Menschen für Gott Initiative ergreifen, wie Menschen mutig sind, was riskieren, um für Gott etwas zu tun. Es gibt 3 Initiativen in dem Buch Ruth. Das erste ist die Initiative der Ruth, da geht es um die Heimkehr. Die Noomi kehrt nach Israel zurück und sagt vorher ihren Schwiegertöchtern, geht euch in eure Elternhäuser zurück, da seid ihr besser aufgehoben. Aber Noomi Ruth will das nicht, sie will nicht zurückkehren, sondern sie bleibt bei Noomi. Sie sagt Worte, die später auch berühmt geworden sind, die wir heute kennen, beziehungsweise ein Teil davon wird heute beim Ehegelübnis verwendet, aber in dem Fall geht es nicht um Ehe, es geht um Familie allgemein. Wohin du gehst, da will auch ich hingehen und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Auch dort will ich begraben werden, nur der Tod soll dich und mich scheiden. Das ist eine mutige Entscheidung der Ruth. Sie hätte auch in ihr Elternhaus zurückgehen können, das wäre damals das Normale gewesen. Da wäre sie sozial abgesichert gewesen, rechtlich geschützt und wäre alles in Ordnung gewesen. Heute sorgt ja der Staat für einen, damals ausschließlich die Familie, und die Herkunftsfamilie war auf jeden Fall der sichere Ort, an dem man bleiben konnte. Naomi konnte der Ruth dagegen nichts bieten. Sie war ja selber Witwe und nicht an eine Familie angebunden, wo sie juristisch sicher war. Aber Ruth ist es trotzdem ernst. Sie lässt alles hinter sich und schließt sich ihrer Schwiegermutter an, hält zu ihr und zum lebendigen Gott. Und das ist ihr genug, auch wenn die Zukunft ungewiss ist. Was ist das für eine Haltung, die hinter dieser Entscheidung steht? Es ist ein Zugewandtsein zu den Menschen, ein Zugewandtsein auch zu Gott. Es ist Mut, es ist Loyalität, finde ich, kann man da sehr gut auch sagen. Vielleicht kann man auch sagen Zivilcourage, weiß nicht, so ein moderner Begriff. Auf jeden Fall ein, wir gehören zusammen, wir sind verwandt miteinander, das ist so geführt worden und jetzt haben wir auch Verantwortung füreinander. Und ich drehe mich nicht einfach um wieder und gehe weg, sondern ich bleibe da. Ja. Ein Beispiel dafür, wie auch wir unser Leben anpacken können und sollen. Mit Zuversicht, mit Mut, mit Blick für den anderen, mit Blick für Gott. Wie viel Kraft kann erwachsen, wenn wir das machen, wenn wir füreinander einstehen, wenn wir zusammenstehen. Es kann ganz schlicht sein mit nachbarschaftlicher Hilfe. Beim einen ist das Auto kaputt und die anderen helfen dann. Oder jemand hat gerade Corona, ist zu Hause, kann nicht weg oder Verdacht, wie auch immer. Und andere helfen. Was ist das? Was kommt da für eine Stärke daraus, wenn wir so miteinander zugewandt miteinander umgehen? Und das sind jetzt nicht so große Schritte wie die Ruth, die in ein ganz anderes Land geht, aber so fängt es eben an, dass man füreinander da ist, füreinander einsteht. Als die dann zu Hause angekommen sind, ergreift Ruth eine zweite Initiative, und zwar die Gerstenernte hat gerade angefangen. Ruth nimmt ein Recht in Israel, ein israelitisches Recht in Anspruch, nämlich das Recht, Nachlese zu halten. Geht auf ein Feld hinter den Erntehelfern her und sammelt das auf, was liegen geblieben ist. Und so sorgt sie für Nahrung, für Brot, für sich und ihre Schwiegermutter. Und wir können wieder fragen, was ist das für eine Haltung hinter dieser Initiative? Es ist erstmal was ganz einfach Notwendiges, was Realistisches. Man muss die Dinge anpacken und sehen, was man tun kann. Wir sehen aber auch wieder Mut, Engagement. Sie ist ja die Ausländerin und sie macht das. Sie nimmt die Mühen auf sich. Es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, und das ist ein kleines Geheimnis von dieser Geschichte von Ruth. Die Ruth war ja eine Moabiterin, und die Moabiter kommen in der Bibel schlecht weg, wie schon gesagt. Und das hat damit zu tun, dass sie sich geweigert haben, die Israeliten mit Getreide zu unterstützen. Das ist in der Vergangenheit beim Einzug ins Weiße Land gewesen. Israel wollte durchziehen und uns fragen, können wir Getreide von euch kaufen? Und die Moabiter haben das verwehrt. Und Ruth macht jetzt genau das. Sie unterstützt ihre israelitische Verwandte mit Getreide. Also das, was sozusagen, wo die Vorfahren für angekreidet worden waren, dass sie es nicht getan haben, das tut sie. Und damit ist ihr Handeln mehr einfach nur als eine Notwendigkeit, es ist auch ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, das sie setzt. Ich bin nicht gegen euch wie meine Vorfahren und diese Feindschaft lebe ich nicht fort, sondern ich zeige, dass ich mich einbringe. Es ist ein Zeichen der Annäherung, ein Zeichen auch der Entschuldigung und der Solidarität, ein Angebot zur Versöhnung. Auch das ist eine Initiative, die Beispiel gibt. Wie ist das mit unseren Entscheidungen, die wir treffen? Machen wir das auch so? Also einmal ganz banal, was ist notwendig, was ist realistisch? Und dann aber auch eben mutig einen Schritt auch wirklich anzugehen, nicht zu zaudern und zu zögern. Und dann Zeichen der Annäherung, Zeichen der Versöhnung zu setzen in dem, was wir tun. Zum Beispiel in der Verwandtschaft. Wenn man im Streit auseinandergegangen ist, wenn man monatelang nicht mehr geredet hat, wenn da Ungerechtigkeiten schwelen, kann ja sein, dass ich, gerade wenn man eng zusammenlebt oder so, dass sich dann Sachen so festsetzen und auch so ewig immer irgendwie schwierig bleiben. Wo gibt es eine Gelegenheit zur Begegnung? Wo gibt es eine Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen? Man muss nicht immer beim Konflikt zu einem klärenden Gespräch den Nachbarn einbestellen. Das gibt manchmal Situationen, wo das auch Sinn machen kann, aber oft sind klärende Gespräche Sachen, die auch sehr riskant sind und hinterher gibt es wieder neue Verletzungen und so weiter. Im Alten Testament gibt es ein schönes Beispiel, wo es um Feindeshass geht. Da gibt es ein Gesetz, das heißt, wenn der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann hilf ihm zusammen mit ihm auf. Also man muss gar nicht zu dem anderen direkt hingehen, man muss ihm gar nicht gleich direkt in die Augen schauen. Man bestellt den Nachbarn auch nicht zum klärenden Gespräch ein, aber man hilft da, wo was passiert ist. Und dann hilft man ja erstmal dem Esel, befreit ihn von der Last, sodass er wieder aufstehen kann und so weiter, sammelt die Waren, die verstreut sind, ein. Und während man noch dabei ist, ehe man sich's versieht, ist man seinem Feind schon gar nicht mehr so Feind. Man kann gar nicht mehr so Feind sein, wenn man was zusammen getan hat, was Gutes. Und das sind Schritte zur Versöhnung, Beziehungen stärken durch gute Dinge, die man miteinander tut. Es ist gar nicht eben dieses klärende Gespräch und die ganze Vergangenheit wieder rausholen, alles nochmal durchkauen, dann bleibt man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung und so weiter, sondern es ist das gemeinsame Neue, was passiert, was auch Versöhnung sein kann. Auf jeden Fall ist es das im Fall der Ruth. Wie können wir einen neuen Anknüpfungspunkt finden? Wie können wir ein Angebot zur Versöhnung machen? Gott möchte, Gott lädt uns ein mit dem Buch Ruth, dass wir Initiative füreinander ergreifen. Dass wir nicht im Schweigen verharren, dass wir nicht warten, dass der andere den ersten Schritt macht, sondern dass wir selber mutig sind, handeln, Initiative ergreifen, loyal sind, für Menschen etwas tun. Ja, jedenfalls das ist also die zweite Initiative der Ruth. Und dann gibt es noch eine dritte. Das machen die beiden Frauen zusammen und das ist sicherlich so das Spektakuläre oder Spektakulärste an der Geschichte. Nämlich geht es um einen Heiratsantrag, um eine besondere Situation. Es geht um diese sogenannte Schwagerehe. Und da habe ich jetzt nochmal ein paar Namen hier mitgebracht. Die Aufgabe war, dass also der Elimelech ist gestorben und ein Verwandter von ihm sollte jetzt die Schwagerehe eingehen, der sollte also sozusagen an die Stelle treten vom Elimelech. Zum einen hatte das einen finanziellen Aspekt, also der sollte auch finanziell verantwortlich sein für die Familie. Zum anderen sollte er aber auch einen Nachkommen zeugen, der dann als Nachkomme des Elimelech gilt, sodass die Familie weiter bestehen kann. Die zerrissene Familienlinie wieder reparieren sozusagen. Und das ist schon eine Herausforderung gewesen. Der hatte ja auch seine eigene Familie schon, der Boas. Also davon lesen wir zwar nichts, aber können wir davon ausgehen, dass der auch selber Frau und Kinder schon hatte, aber zusätzlich noch für den Verwandten, für den Elimelech Verantwortung übernimmt in der anderen Familienlinie. Und diese Tätigkeit wird als Lösen bezeichnet oder als dieser Mensch dann als Löser, weil er gewissermaßen die Familie aus ihrer Not erlöst. Ja, diese Schwagerehe gibt es natürlich heute nicht, das ist eine Situation von damals. Patchwork-Familien gibt es heute schon. Ja. Und Situationen, in denen Familien unter Spannungen stehen und auch zerrissen sind und wo Fäden wieder neu verknüpft werden müssen oder Kinder wieder ein Zuhause brauchen, all das gibt es und das haben wir heute nicht weniger nötig, dass da Leute sind, die loyal sind, die mutig sind, die einstehen, um da zu helfen. Ja, dieser besondere Heiratsantrag, Ruth und Noomi wussten, wo sich der Boas nach dem Dreschen des Getreides schlafen legt. Und das war direkt beim Dreschplatz irgendwo außerhalb. Und da war der Plan, dass Ruth in der Nacht sich zum Boas legt. Und wenn er sie dann bemerkt, dann wäre sozusagen der Moment, um den Antrag zu machen. Also es ist schon eine ganz spannende, besondere Situation. So wird es dann auch in die Tat umgesetzt. Und für den Heiratsantrag hat sich Ruth ganz besondere Worte zurechtgelegt. In diesen Worten wird nochmal sichtbar, was es heißt, für Gott die Initiative zu ergreifen. Als nämlich die beiden sich zum ersten Mal begegnet waren, schon vorher bei der Ernte, da hat der Boas zu ihr gesagt, gesegnet seist du, dass du unter den Flügeln Gottes Zuflucht gesucht hast. Die Flügel Gottes als Bild, wie die Henne, die ihre Küken beschützt. Gesegnet seist du, dass du unter den Flügeln Gottes Zuflucht gesucht hast. Aber jetzt in dieser besonderen Nacht auf dem Dreschplatz sagt Ruth zu Boas, breite deinen Flügel über mich, denn du bist der Löser. Also am Anfang war die Rede vom Flügel Gottes. Der Boas hat gesagt, ja, schön, dass du in den Flügel Gottes gekommen bist. Und die Ruth sagt, jetzt breite deinen Flügel über mich. Kommt leider in den Bibelübersetzungen nicht immer raus. Manchmal wird übersetzt einfach, decke mich mit deinem Mantel zu oder so etwas. Aber das, was im Hebräischen steht, ist der Flügel. Da ist schon die Decke oder der Mantel irgendwie mit gemeint auch. Aber es ist schon besonders, dass das Wort Flügel kommt. Boas sprach so schön von den Flügeln Gottes und Ruth nagelt ihn jetzt darauf fest. Ja, deinen Flügel. Das ist schön, wenn wir sagen, Gott segne dich. Aber vielleicht heißt es ja auch, dass wir etwas tun sollen dafür. Ja, dass dieser Segen nämlich, also der Segen, den der Boas der Ruth zuspricht, den soll er am Ende selbst verwirklichen. Ja. So wirken Gottes Handeln und menschliches Handeln zusammen. Unter Gottes Flügel zu kommen, heißt, dass Menschen da sind, die im Namen Gottes das ausführen. Gottes Segen wird wahr, wenn wir ihn wahr machen. Und das heißt hier, für Gott die Initiative ergreifen. Über Gottes Segen reden ist das eine, so handeln, dass Segen entsteht, ist das andere. Gottes Segen wird wahr, wo wir ihn wahr machen. Geht wieder also um Loyalität, um das Zusammenhalten, um den verstorbenen Verwandten gegenüber die Ehre zu retten, aber auch um Naomi und Ruth und ihre Situation. Boas ist bereit, den Segen Gottes wahr zu machen. Und das, was er so am Anfang versprochen hat, auch wirklich zu tun. Also diese Initiativen als Beispiele, wie kann ich jetzt in meinem Leben Entscheidungen treffen, wenn wir zu dieser Frage vom Anfang zurückkommen, wie kann ich in dieser oder jener Situation entscheiden, dann haben wir schon eine Reihe von Maßstäben durch das Buch Ruth bekommen. Eben das mutig und entschlossen sein, das sich einsetzen für Menschen, für die wir Verantwortung haben. Und letztlich die Aussage, lass durch dein Handeln den Segen Gottes ein Stück Wirklichkeit werden. Lass dich, mach den Segen Gottes wahr. Manche warten vielleicht auf den Ruf Gottes in die Mission, aber den Ruf Gottes hat er uns längst gegeben. Schon mit Abraham ist gesagt, sei Segensmittler, ja. Gibt den Segen Gottes weiter. Und wir sind gesandt als Gottes Segensmittler. Es gibt sicher Situationen auch, wo man auf ein Zeichen warten muss. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Es ist ja so unterschiedlich, wie Gott wirkt. Aber die Geschichte von Ruth zeigt uns den Fall, wo es wichtig ist, für Gott zu handeln, für Gott initiativ zu sein und zu werden. Und jetzt habe ich euch die Folie vorenthalten. Hier sind die beiden Stellen nochmal gegenübergestellt. Also zuerst, wo Boas sagt, der Herr vergelte dir dein Tun. Das ist die erste Begegnung von Ruth und Boas am Anfang der Weizenernte. Und dann kommt die zweite Begegnung von Ruth und Boas am Ende der Weizenernte. Und da antwortet die Ruth und benutzt genau diese Formulierung mit den Flügeln. Und das ist so, das verbindet das. Und hier wird deutlich, dass also Boas den Segen Gottes letztendlich wahr macht. Das Buch bleibt nicht dabei, wie Menschen für Gott die Initiative ergreifen. Das wäre vielleicht auch nicht genug, weil dann würde man sagen, jeder, der Gutes tut, da ist irgendwie automatisch Gott oder so. Es geht auch umgekehrt in dem Buch Ruth darum, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt. Das will ich jetzt am Schluss noch mit ein paar Stichworten euch vorstellen. Denn wo Menschen für Gott die Initiative ergreifen, da fängt dann auch Gott in diesem menschlichen Handeln selber an zu wirken. Dass sich Boas und Ruth überhaupt getroffen haben, das ist schon etwas mehr als einfach nur so. Es steht an dieser Stelle in Kapitel 2, es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte. Zufall? Fragezeichen. Nein, sicherlich kein Zufall, sondern Gott hat es geführt. Gott hat es geführt, dass die beiden sich begegnet sind, diese beiden starken Menschen, um diese Situation aufzulösen. Das ist jetzt kein bombastisches Zeichen vom Himmel, aber eine Einladung darauf zu vertrauen, dass dann, wenn wir für Gott aktiv werden, für ihn die Initiative ergreifen, dass er auch seine Hand darüber hält, dass er das dann auch führt, dass er die Dinge auch zusammenbringt. Wir haben Gott nicht verfügbar. Ja? Er gibt nicht auf Bestellung uns und sagt uns, was wir tun sollen. Aber er ist da, er ist auf ungreifbare Weise, aber auf ganz entscheidende Weise da in unserem Leben und wirkt, sodass die Dinge zusammenkommen. Wenn Gott mit Menschen Geschichte schreibt, manchmal ist es so, dass aus kleinen menschlichen Anfängen Großes entstehen kann. Es gibt ja in diesem Buch Ruth eine familiäre Erlösung, könnte man sagen. Also die Familie des Elimelech wird erlöst aus dieser Sackgasse, dass es keine Nachkommen mehr gibt. Und das führt dann zu einer nationalen Erlösung, denn der Nachkomme von dieser Beziehung ist dann der König David. Und der König David ist so der Retter Israels aus der Richterzeit, aus diesen ganzen Kriegen, die da waren. Er sorgt dann für Frieden. Und das, ich mache das jetzt nur ganz kurz, aber ich will ja darauf hinweisen, dass das auch im Neuen Testament weitergeht. Genau diese Geschichte, nämlich Ruth und Boas, die kommen beide im Stammbaum Jesu wieder vor. Und die Stammbäume enthalten ja nach den damaligen Traditionen vor allem Männernamen, aber die Ruth wird genannt, auch im Matthäusevangelium im Stammbaum Jesu zusammen mit Boas, und sie werden zu Vorfahren von Jesus. Und so sieht man, dass in diesem Beherzten, was die Ruth unternimmt und was Ruth und Naomi gemeinsam unternehmen, Gott eine noch viel größere Geschichte schreibt, ja, die Geschichte Davids, und dann sogar führt das hin bis zum Davidssohn Jesus. Was Gott mit uns vorhat, das wissen wir nicht, ob wir Teil einer so großen Geschichte werden oder Teil von einer etwas kleineren. In jedem Fall sind wir Teil von seiner großen Geschichte, die er mit dieser Welt macht. Und wenn wir uns einbringen, hier in Schönbach, in der Nachbarschaft, in der Familie, in unserem Umfeld, dann sind wir Teil, dann werden wir Teil von seiner großen Geschichte. Wir können auch Nein sagen zu den Aufgaben, die Gott uns vorlegt, dann wird Gott andere finden, die sein Reich bauen. Boas war zweite Wahl, kann man da auch im Buch Ruth nachlesen, gab eigentlich noch einen anderen. Aber weil er Ja gesagt hat und der andere nicht, ist er derjenige, mit dem Gott die Geschichte weitergemacht hat. Wenn wir Ja sagen, wenn wir Aufgaben annehmen, die Gott uns vorlegt, die wir vor uns sehen, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Gemeinde mit den Menschen um uns herum, dann kann Gott aus unserer kleinen Kraft Großes werden lassen. Wie ist es jetzt mit dem Treffen von Entscheidungen? Am Ende hat sich das Thema gedreht. Wir wollten, dass Gott uns hilft beim Entscheiden, wie unsere persönliche Geschichte weitergeht. Gott aber lädt uns ein, entscheide dich dafür, Teil von meiner Geschichte zu werden. Entscheide dich dafür, Teil von meiner Geschichte zu werden. Werde Teil von meiner Geschichte der Ausbreitung des Segens. Sei dabei. Ich bete mit uns. Herr, ich bitte dich, dass du uns Mut gibst. Dass du uns Mut gibst, Dinge zu tun, die wir vielleicht auch noch nie getan haben, wie wir es in der Geschichte am Anfang gehört haben von den vier Tieren. Gib uns Mut, die Dinge zu tun, die anstehen. Gib uns Mut, Segen zu verbreiten, Versöhnung und ja, miteinander Loyalität, das zu leben. Wir danken dir, Herr, dass wir Teil von deiner großen Geschichte sein dürfen. Mit dem, was uns gelingt, auch mit dem, was uns nicht gelingt, sind wir ganz vertrauensvoll in deiner Hand. Wir sind Teil von deiner Geschichte mit dieser Welt hier als Einzelne und als Gemeinde. Bitte rüste uns aus, segne uns, dass wir Segen weitergeben können in unseren Situationen, in die wir jetzt in der kommenden Woche wieder kommen. Bitte dich, dass du bei uns bist. Herr, du siehst auch unseren Mangel, unsere Schmerzen, was uns belastet. Wir vertrauen auf dich, dass du uns trägst und dass wir auch darin ja mit dir zusammen unterwegs sein können. Bitte sei du uns nah, segne uns, rüste uns aus, gib uns deinen Mut für dich, füreinander. Amen.